Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.
Herzlich willkommen wieder zum Podcast nach einer ereignisreichen Woche mit richtigen Gänsehautmomenten. Diese Bilder werden uns jedenfalls in Erinnerung bleiben. Der Einzug der Kardinäle ins Konklave, der Blick auf den simplen Kamin über der Sixtinischen Kapelle mit zuerst schwarzem und dann weißem Rauch, die helle Begeisterung der Menschen über die Wahl des Papstes, der erste Auftritt von Leo dem 14. Kurz zusammengefasst, die Faszination für die katholische Kirche, den Vatikan und vor allem ihren Papst. Das ist unglaublich. Zu diesem strahlenden Licht, in dem die bisher 267 Nachfolger des Apostel Petrus stehen, gehört auch die Unfehlbarkeit, die die kirchliche Lehre bekanntlich dem Papst zuschreibt. Doch wie ist sie zu verstehen? Und dann noch eine Frage. Hat der Heilige Vater womöglich einen direkten Draht zum Herrgott? Mit diesen und anderen Fragen durfte ich wieder nach Andrian fahren, wo der Priester und bekannte Theologe Don Paolo Renner aufschlussreiche Antworten parat hat. Don Paolo ist übrigens zum dritten Mal im Podcast zu Gast, trotzdem stelle ich ihn noch ganz kurz vor. 1958 in Meran geboren, 1985 zum Priester geweiht, er lehrt von 1988 bis vor 2 Jahren Fundamentaltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen. Diese leitete er lange auch als Dekan. Seit der Emeritierung als Professor wirkt Paolo Renner als Seelsorger in Andrian. Ich persönlich schätze ihn als klugen, weltoffenen und vorausdenkenden Theologen, der treffend formulieren kann. Es war also eine Freude, mit Paolo Renner vor einigen Tagen zu plaudern. Hier ist unser Gespräch. Don Paolo, zuerst einmal ein ganz herzlicher Dank, dass du dir wieder die Zeit nimmst für den Sondertag. Du bist hier ein gern gehörter Gast. Es gibt viele Rückmeldungen, die sagen, ja, der Don Paolo, der hat das da mal ganz cool und toll formuliert. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ich muss mich auch bei vielen Zuhörern bedanken, die sich melden, die sich dafür bedanken, die mir die Chance geben, Vertiefungen oder Präzisierungen noch anzubieten. Es ist wirklich ein Dialog, was aus deiner Sendung entsteht und das freut mich sehr.
Das freut mich auch. Heute sind wir beim Thema Papsttum und ich stelle einfach mal die Frage, die mich ganz am meisten interessiert. Hast du dich schon einmal mit einem Papst so auf Augenhöhe von Du zu Du unterhalten?
Ja, von Du zu Sie, muss ich sagen, mit Respekt zu dem Heiligen Vater. Ja, während der Studienzeit vor allem bin ich mehrmals mit Johannes Paul II. In Kontakt gewesen, weil wir als Kleriker vom Collegio Capranica haben den Dienst in der Basilika Santa Maria Maggiore verrichtet, wo jetzt Papst Franziskus begraben wird. Und wir haben oft die Chance gehabt, mit Johannes Paul II. Zu reden. Zum Beispiel am 8. Dezember waren wir fix mit ihm. Ich habe auch ihm als Diakon gedient und manchmal auch in der Basilika von St. Peter auch. Und wir haben so kurze Unterhaltungen gehabt. Die längste war vielleicht im Jahre 86. Da kam er zu Besuch, wie es üblich ist für den Bischof von Rom, in die Pfarrei Casal Bernocchi, wo ich Dienst gemacht habe am Sonntag. Und nach der Messe fragte uns alle, was wir tun, was wir studieren. Und ich habe gesagt, ich bin dabei, meine Doktorarbeit zu schreiben. Ach so, sagt er. Und worüber? Ja, über die Ekklesiologie vom Bischof Vinzenz Gasser. Und dann schaut er mich ganz in der Frage nach, Vinzenz Gasser kenne ich nicht. Aber Eure Heiligkeit, habe ich gesagt, wenn Sie unfehlbar sind, das verdanken Sie auch dem Vinzenz Gasser. Dann hat er begonnen zu lächeln, ah ja, Vaticano Primo, Vaticano Primo. Er war der große Relator und da hat er mir auf die Schulter geklopft und ich zeige dieses Foto immer wieder und sage, somit hat er mich zu seinem künftigen Nachfolger bestellt, was natürlich ein Witz ist.
Also Vinzenz Gasser war ja der legendäre Brixner Fürstbischof, der sich auf dem ersten Vatikanischen Konzil ganz massiv für das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes eingesetzt hat, ja.
Ja, wobei man präzisieren muss, er hat sich um die Unfehlbarkeit der Kirche engagiert, die teilweise in gewissen Fällen auch durch den Papst zum Ausdruck kommen kann. Weil er war der Relator von diesem Dogma, von diesem neuen Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes. Eine Rede, die 5 Stunden dauerte, ne? Unter einem starken Gewitter im Juli 1870 und so. Und er sprach auf Latein 5 Stunden lang und erklärte ganz genau, ich gehe natürlich nur auf den Kern der Aussage, ne? Dass der Papst von jener Unfehlbarkeit genießt, mit der der göttliche Heiland seine Kirche ausstatten wollte. Das heißt, die Unfehlbarkeit gehört zur Kirche. Es ist eine Eigenschaft der Kirche, der ganzen Kirche, samt Laien, Priester, Klosterfrauen und alles. Und der Papst kann davon Gebrauch machen. Das heißt, er kann wie ein Sprachrohr sein, ein Verteiler dieser Unfehlbarkeit, aber nicht der einzige und der alleinige, in Anführungszeichen, Besitzer der Unfehlbarkeit. Absolut nicht. Und deswegen hat der Fürstbischof Vinzenz Gasser auch klare Grenzen für diese Unfehlbarkeit gestellt. Und zwar, er muss in der Ausübung seines Amtes als Oberhirten der katholischen Kirche reden, in einer verbindlichen Weise für alle Gläubigen, über Fragen des Glaubens und der Sittenlehre. Ne? Das heißt, es sind Einschränkungen. Würde zum Beispiel der Papst eines Tages aufstehen und sagen, alle müssen die und die Partei wählen. Das gehört nicht zum Feld der Unfehlbarkeit, für die der Papst entsprechend sein darf. Ne? Weil Gasser und andere sind draufgekommen, die Kirche ist unfehlbar, weil Jesus ihr versprochen hat, über meine Kirche werden die Pforten der Hölle nie die Überhand gewinnen. Ne? Das Versprechen an Petrus und den Jüngern. Und dann, und darüber sind auch evangelische und orthodoxen überzeugt, ne? Dass die Kirche irgendwie heilig ist und unfehlbar im Allgemeinen. Ne? Und der Papst soll in gewissen Situationen stellvertretend für die ganze Kirche reden. Warum? Das Konzil wurde ziemlich schnell abgebrochen, weil die Piemonteser an den Mauern von Rom die Belagerung begonnen haben. Ne? Und deswegen haben die Konzilsväter gedacht, in Krisezeiten, wo die Bischöfe nicht imstande wären, sich zu einem Konzil zu versammeln, dann soll auch der Papst stellvertretend für alle diese unfehlbare Aussage machen. Non autem ex consenso ecclesi, das heißt, er soll nicht in verbindlicher Weise die ganzen Bischöfe fragen, ob sie einverstanden sind. Er muss irgendwie ein Gespür dafür haben. Und de facto hat Pius XII., als er 1954 ein Dogma verkündet hat, die ganzen Bischöfe befragen lassen. Ne? Das heißt, diese Regel wurde doch in einer klugen Weise angewandt.
Du hast das jetzt schon erwähnt, der Papst hat tatsächlich von dieser Unfehlbarkeit Gebrauch gemacht, 2-mal in der bisherigen Geschichte, es war 1954 und 1870, glaube ich.
Genau, das erste Mal bei der Definition, definieren heißt bestätigen, einschränken und irgendwie stabilisieren, bei der Definition der unbefleckten Empfängnis Mariens. Und man muss sagen, das Konzil hat darüber debattiert. Es gab sogar spanische Bischöfe, die gleichzeitig die Definierung der unbefleckten Empfängnis vom heiligen Josef gehabt haben wollten. Und die große Mehrheit sagte, nein, das gehört nicht zur heiligen Schrift, weil der Mutter Gottes kommt einer ganz besonderen Rolle zu, während der heilige Josef irgendwie 2 Schritte zurückbleibt. Er war gerecht, er war in guter Arbeit, alles, was wir wollen. Aber die Mutter Gottes steht im Vordergrund. Ne? Und dann 1954 hat eben Pius XII. Das Dogma der Aufnahme Mariens in den Himmel verkündet und definiert. Aufnahme mit Leib und Seele, sagt das Dogma. Ne? Natürlich, was man darunter unter Leib verstehen soll, ich glaube eher, dass den verklärten Leib, von dem der heilige Paulus in seinen Briefen schreibt. Ne? Weil unser Leib ist einerseits physischer Natur, wir bestehen alle aus Knochen, Fleisch, Blut, Haut und so weiter, Aber wenn ich ein Foto von jemandem sehe oder ein Video von jemandem, dann sage ich, ah, schau der Martin, ah, schau der Bischof Ivo, ah, schau die Schwester XY. Das heißt, ich sehe einen Körper, aber verklärt. Ne? Ich sehe nicht den physischen Leib dieses Menschen, aber ich erkenne diesen Menschen am Foto, am Video und so weiter. Und deswegen, so in die Richtung verstehe ich mich, erkläre ich mir die Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele. Das heißt, mit der Ganzheit ihrer Fähigkeit, Beziehung zu haben zu den Menschen und so in dem Sinne.
Also Unfehlbarkeit, wenn man sagt, der Papst ist unfehlbar, ist das etwas verkürzt gesagt?
Eigentlich? Genau, es kann sogar missverständlich wirken. Ne? Ich kann mich erinnern, vor Jahren habe ich den Studenten der Hochschule in Brixen eine Zeitschrift der Zeugen Jehovas gezeigt, wo man Johannes Paul II. Von hinten gezeichnet gesehen hat und mit der Frage unten infallibile mit Fragezeichen. Und ich sagte, nein, der Papst als Person ist nicht unfehlbar, als Amtsträger mit einer bestimmten Funktion für die ganze Kirche, stellvertretend für Christus, kann er unfehlbare Aussagen machen. Aber unfehlbar ist er an sich nicht.
Der Blick in die Kirchengeschichte zeigt aber, dass da die Päpste sehr vorsichtig sind bei diesen Aussagen.
Genau, das zeugt für ihre Grundehrlichkeit, würde ich sagen. Das heißt, wir haben Päpste gehabt, die Schreckliches angestellt haben, ne? Kriege geführt haben, Menschen haben hinrichten lassen. Perugia wurde zerstört von einem Papst, dem sich die Stadt entgegengesetzt hat und so weiter. Ne? Aber die Päpste haben nie in diesem Punkt ihre Fähigkeiten überschritten. Ne? Sie sind bei der korrekten Ausübung dieses Amtes geblieben. Deswegen gibt es nur drei solche Dogmen in der modernen Zeit, dass der Papst unfehlbar ist als Ausdruck der Unfehlbarkeit der Kirche und die zwei Mariendogmen dazu auch noch. Deswegen sehr, sehr vorsichtig. Jemand zur Zeit von Johannes Paul II. Hätte er den Wunsch geäußert, das Dogma festzulegen von Maria als Mutter der Kirche. Und viele Theologen, darunter auch meine Wenigkeit, haben sich dagegen geäußert, weil die Mutter der Kirche ist der Heilige Geist, der zu Pfingsten über die Jünger und über Maria herabkommt, in Feuerzungen und so weiter. Er ist die Mutter der Kirche. Ne? Ihm hat uns Jesus anvertraut. Es klingt ein bisschen komisch zu sagen, der Geist ist die Mutter der Kirche, aber im Alten Testament, Ruach, Yahweh, der Geist Gottes, was auf dem Urwasser schwebt, kann auch weiblich gedeutet werden. Die Geistin Gottes. Oder wenn man will, nach einem Buch von Leonardo Boff, die mütterliche Seite Gottes. Der Geist ist die mütterliche Seite Gottes. Und deswegen, Maria ist die erste Zeugin, die uns das Heil vermittelt hat, und was man will. Aber Maria als Mutter der Kirche oder als Miterlöserin, das hätte auch Johannes Paul II. Haben wollen. Aber die Theologen waren dagegen. Nein, Jesus ist der einzige Vermittler, in diesem Sinne, der das Heil bewirkt und so zwischen Gott und den Menschen. Deswegen soll man die Rolle Mariens nicht überschätzen.
Du verfolgst ja sehr aufmerksam die Vorgänge in der Kirche, die aktuellen Ereignisse und auch die Theologie, was sich da gerade abspielt, was diskutiert wird. Gibt es da Überlegungen, noch ein weiteres Dogma zu veröffentlichen, zu erklären? Oder ist das Thema eher, dass man sich sagt, Händeweg ist ziemlich eine brisante Sache?
Ich glaube, man soll irgendwie die effektive Bedeutung des Dogmas richtig verstehen. Dogmen sind wie Meilensteine. Und ein Meilenstein ist nie das Ziel, es ist nicht das Ende einer Bewegung, sondern ein Hinweis, dahin führt der Weg. Das ist der richtige Weg. Ne? Zum Beispiel ein Dogma, was im Spätmittelalter festgelegt wurde, die Transsubstantiation. Das heißt, bei der Wandlung, bei der eucharistischen Wandlung werden aus Brot Fleisch und aus Blut Wein. Heutzutage ist man dabei zu überlegen, ob diese Begriffe noch Begriff noch verstanden werden. Weil wenn ein Begriff nicht mehr verstanden wird, soll man es ändern. Ich mache ein Beispiel aus der Umgangssprache. Früher sagte man, ja, die Magd. Es war üblich, die Magd zu sagen. Maria ist die Magd des Herrn und so weiter. Gewisse Formulierungen sind heute nicht mehr angebracht. Man muss sich ummünzen, ne? Damit man den Sinn nicht verliert. Ne? Weil, wenn man sagt, ich bin der Diener Gottes, das klingt gut. Zu sagen, ich bin der Sklave Gottes, klingt weniger gut. Deswegen, die Dogmen sind offen nach vorne. Für eine bessere Präzisierung, für eine bessere Formulierung. Und das ist immer eine Chance, die die Kirche im Blick behaltet. Und die theologische Debatte, die Gemeinschaft der Theologen und so, liefert dem Lehramt Impulse, Denkanstöße, um im Falle etwas neu zu formulieren, besser zu formulieren. Wenn wir zum Beispiel die Enzykliken lesen, die vor 100 Jahren geschrieben worden sind, die Sprache klingt etwas altmodisch, ne? Und heute reden die Päpste in einer anderen Sprache, ne? Und die Sprache soll sich weiterentwickeln, sonst ist sie tot, ne? Und die Dogmen sind irgendwie Sprachereignisse, Sprachphänomene, die immer nach einer besseren Formulierung suchen, ohne den Inhalt zu verraten.
Mhm. Du hast gesagt, es klingt etwas altmodisch. Du hast vorhin von deiner Begegnung mit Johannes Paul II. Gesprochen und hast ihn mit eurer Heiligkeit angesprochen. Wenn ich jetzt sage, es klingt für mich etwas, ja, zumindest fragwürdig, ist ein Papst ein Heiliger, eine Heiligkeit?
Ich habe nicht Sie Heiliger zu ihm gesagt, sondern eure Heiligkeit, das ist der Titel, den alle kirchlichen Oberhäupter führen, zum Beispiel auch Stephanos Gattas von den Kopten in Ägypten gilt als Heiligkeit, oder Bartholomäus, ökumenische Patriarch, wird als eure Heiligkeit angesprochen. Ne? Schwer tue ich mir mit diesem Titel, wenn es um Kirill zum Beispiel, den Patriarchen von Russland geht. Da ist die heilige Seite natürlich ziemlich im Schatten zurzeit, obwohl wir jetzt eine sehr interessante, man hört die Amseln hier auf dem Balkon, ne? Obwohl natürlich er jetzt eine schöne Botschaft geschrieben hat über den Tod von Papst Franziskus, den er sehr geschätzt hat. Ne?
Ein anderer Begriff, der mit dem Papst sehr oft in Zusammenhang steht, ist Stellvertreter Christi auf Erden. Was hältst du von dieser Bezeichnung?
Ich glaube, er hat schon die Aufgabe, auf die Herde Christi zu schauen. So wie Jesus den Petrus beauftragt, weide meine Lämmer, ne? Bestätige deine Brüder im Glauben und so. Das ist die Aufgabe des Papstes. Und die wird immer mehr wahrgenommen von den letzten Päpsten. Ne? Weil früher haben sie sich oft mehr als so territoriale Könige oder Kaiser geführt. Ne? Und so haben sie Gesetze herausgegeben, Todesstrafen verrichtet, Gebiete verteidigt oder erobert und so Kreuzige geführt. So. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Der Stellvertreter Christi soll die dienende Funktion Christi weiterführen. Wir haben gerade zu Ostern die Fußwaschung gefeiert. Ne? Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen als Zeichen, ich bin gekommen, um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Und wenn der Papst diese Aufgabe wahrnimmt, dann ist er der rechtmäßige und sichtbare Stellvertreter Christi. Das heißt nicht in einer Machtposition, sondern in einer dienenden Position. Und ich muss sagen, durch die vielen Kontakte, die ich mit orthodoxen Christen habe, so vor allem mit russisch-orthodoxen, aber auch mit griechisch-orthodoxen, muss ich sagen, je mehr die Päpste an Macht verloren haben, desto mehr haben sie an Autorität gewonnen. Desto mehr sind sie zum zentralen Bezugspunkt der ganzen Christenheit geworden, weil sie nicht mehr gewollt haben, alle unter sich haben, sondern für alle da zu sein. Ne? Und deswegen die Kontakte, die letzten Päpste mit anderen kirchlichen Spitzen geführt haben und gepflegt haben, die haben wirklich zu einem neuen Kirchenbild und zu einem neuen Papstbild geführt. Und ich habe zum Beispiel 1995 in Russland, in St. Petersburg, in der Theologischen Akademie, in der orthodoxen der Orthodoxen Theologischen Akademie über die Enzyklika Ut Unum Sint von Johannes Paul II. Referiert und so, und wo er gesagt hat, ich bin offen für neue Interpretationen des päpstlichen Primates. Das hat ihnen sehr gepasst, weil sie sind nicht gegen eine Vorrangstelle des Papstes, nur die Art und Weise, wie diese wahrgenommen wird, hat ihnen Probleme bereitet in Vergangenheit. Heute sieht man, dass viele Schritte nach vorn gemacht worden sind.
Du sagst also, das Papsttum ist eindeutig sozusagen im Aufwind. Es gewinnt an Bedeutung.
Jedenfalls ja, weil die letzten Päpste waren alle sehr beliebt, obwohl sie sehr verschieden waren. Ne? Johannes Paul II. War sehr medial vertreten und war ein großer auch, lassen wir so sagen, Schauspieler, da konnte sich gut präsentieren. Ne? Benedikt XVI., Ratzinger, Josef, war eher etwas zurückhaltend, aber sehr fein, wirklich ein edler Herr und so, hat Aufmerksamkeit für alle gezeigt und so. Und Turbopapst Franziskus hat sofort die Begeisterung des Volkes gewonnen durch seinen einfachen Stil. Ich erwähne oft seine Einladung, wir müssen lernen, normal zu sein. Normal zu sein, als Papst, als Christ, als Vater, als Lehrer und so weiter. Normal zu sein, das heißt, sich nie überschätzen oder unterschätzen. Ich bin, wie ich bin, und ich muss alle respektieren und annehmen, wie sie sind. Das ist irgendwie eine Zauberformel, die er uns in seiner Einfachheit mitgeteilt hat. Wir müssen lernen, normal zu sein.
Da hast du fast schon die nächste Frage vorweggenommen, die Antwort darauf, nämlich, ich wollte fragen, hat der Papst einen direkten Draht zum Herrgott, dass er so am Abend, vielleicht beim Abendgebet ganz direkt mit ihm spricht? Was glaubst du?
Ich glaube, irgendwie schon. Er hat keine direkte Telefonnummer und so, obwohl ich immer sage, die Nummer Gottes ist 3131.
Warum?
Drei Personen, ein einziger Gott. 3131, das ist die Nummer Gottes. Ne? Wenn man ihn direkt anrufen will, ist nur zum Spaß. Ich glaube, wenn ein Papst so viel Verantwortung hat, ne? So viele Fäden bei sich zusammenfließen sieht, ne? So viele Schicksale in der Hand hat, ne? So viele Berichte aus der ganzen Welt und so weiter. Diese intensive Beschäftigung mit der Menschheit verschafft eine intensive Beschäftigung, ein intensiver Zugang zu Gott, ne? Weil er trägt irgendwie die Last dieser enormen Verantwortung. Ich kann mich erinnern, als Johannes Paul II. Verstarb, wurde Kardinal Josef Ratzinger interviewt über den nächsten Papst. Er hätte es nie werden wollen. Ne? Und er sagte, den nächsten wird man zwingen müssen. Mhm. Werden wir zwingen müssen. Warum? Weil der Auftrag wirklich sehr schwer geworden ist. Sehr schwer geworden ist und so. Ne? Es ist keine leichte Aufgabe. Und wenn einer so eine Bürde zu tragen hat, dann muss ich immer wieder an Gott wenden und sagen, hilf mir, ich schaff's nicht, das ist für mich zu schwer zu ertragen. Deswegen glaube ich, und ich erlebe selber in meinem Priesterdienst, wie viele Menschen für dich beten, wenn du für die Menschen da bist. Ich spüre es wirklich, die Kraft, die Energie, die Gnade, die ich durch das Gebet vieler Menschen erfahren. Ne? Nicht nur wir sollen für die Menschen beten, wir Priester und so weiter, sondern viele beten für uns und diese Kraft spürt man. Deswegen sagt der Papst Franziskus schon beim ersten Abend, wo er nach seiner Ernennung erschienen ist, betet für mich. Ne? Und das tue ich jeden Tag, das habe ich jeden Tag getan und so. Das ist wichtig, dass er sich von unserem Gebet getragen fühlt, um diese Gebete sich in den Papst irgendwie konzentrieren und zusammenfließen, die führen ihn, ob man will oder nicht, zu Gott. Ne? Die sind ein Bezug nach oben.
Mhm. Trotzdem, glaube ich, wird so ein Papst gerade auch seine Ohnmacht spüren, wenn ich denke, wie viele Friedensappelle zum Beispiel Papst Franziskus wirklich mit blutendem Herzen an die Welt gerichtet hat, im Krieg in die Ukraine und so weiter. Auch wie er sich für die Schöpfung eingesetzt hat, geworben hat dafür, dass wir dieses gemeinsame Haus erhalten. Und trotzdem muss er sehen, er bewegt im Grunde recht wenig.
Ja, leider Gottes schon, weil die Dinge, die er sagt, die sind Zukunftsvisionen, ne? Und sie ermöglichen Zukunft. weil schon vor 3 Jahren und 2 Monaten hat er gesagt, Russen, Ukrainer, setzt euch an einen Tisch, diskutiert, streitet, versucht eine diplomatische Kompromisslösung, die beide Teile unzufrieden lassen wird, aber das ist der einzige Weg. Und jetzt nach 3 Jahren, 2 Monaten Krieg ist man zum Punkt gekommen, dass Verhandlungen unbedingt notwendig sind, ne? Weil durch den Krieg wird sich diese Spannung nie lösen. Ne? Und inzwischen hat es Zerstörungen gegeben, tausende ziviler Opfer, unschuldige Opfer und so. Auch eine Umweltzerstörung, die wirklich nicht zu unterschätzen ist. Aber der Papst erinnert an alle 75 Konflikte, mehr oder weniger, die weltweit im Gange sind. Ne? Vor allem für die Ressourcen, für die wichtigen, was weiß ich, Materialien, Metalle oder Heizöl und so weiter. Er sprach schon vor 10 Jahren von einem dritten Weltkrieg in Stücke. Ne? Der Weltkrieg ist schon in Gange, aber so unauffällig in vielen Orten, ne? Weil ein globaler Krieg könnte wirklich zu einer totalen Zerstörung führen. Aber es sind viele Konflikte in Gange und einfache Menschen verstehen diese Botschaft. Nur Politiker und natürlich große Magnaten der Industrie, die haben Interesse an Spannungen und Kriegen, ne? Weil es verkauft sich mehr in einem Krieg. Es werden jetzt im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sind viele alte Waffen entsorgt worden und immer neu getestet worden. Ne? Und manche sagen, das ist cool, es braucht ab und zu einen Krieg, damit sich das Alte irgendwie das Alte überwunden wird. Und man sagt, der Krieg bewirkt Progress, Entwicklung und so weiter. Die Technik, die Wissenschaft werden irgendwie beschleunigt und so. Es gibt einen Kriegswahnsinn von Seiten mancher Menschen, ne? Weil das erleben alle Menschen, die denkfähig sind. Durch Kriege werden Reiche immer reicher und Arme immer ärmer. Und deswegen sollten die Armen sich eindeutig gegen den Krieg äußern und die Politiker abwählen, die sich mit Kriegsabsichten vorstellen. Deswegen müssen die Bürger ihre Verantwortung auch übernehmen.
Gerade jetzt in den Zeiten des Abschieds von Papst Franziskus mit dem Konklave, mit dem Begräbnis und so weiter, sieht man wieder, dass alle Welt eigentlich vom Papsttum fasziniert ist. Worauf beruht diese Faszination?
Ich glaube, es gibt 2 Gründe. Einmal ein ganz trivialer Grund, Gossip. Gossip, ne? Geschwätz. Ne? Es wird ein Toto-Papst betrieben und so, weil wir der Nächste, die Aktien, der hat mehr Punkte oder weniger Punkte, ich sitze auf den, ich sitze auf den anderen, soll es ein Afrikaner sein, na, wieder ein Europäer, das sollte ein Italiener sein, weil Italiener mehr vermitteln können und so. Das ist wirklich ein trauriges Spielchen. Ne? Aber der zweite Grund ist, dass man implizit, ob man es zugeben will oder nicht, der Papst eine weltweite Autorität darstellt. Ne? Er spricht nicht mehr parteiische Worte, er ist nicht mehr das Oberhaupt vom Vatikanstaat oder vom Kirchenstaat, besser gesagt. Ne? Nein, er hat keine Ländereien zu verteidigen, er setzt sich für die Armen ein, für die Ausgegrenzten, für die Unterdrückten, für Gerechtigkeit, für die Schöpfung und so weiter, für die Werte, für Gerechtigkeit, für eine ethische Handhabung der Weltsituation und so. Schon Johannes Paul II. Hatte nach dem Fall der Berliner Mauer eingeladen, eine neue Weltordnung zu planen. Das ist nicht geschehen. Und jetzt sieht man, die Welt wird immer mehr polyzentrisch. Es gibt immer mehr Machtzentren weltweit. Europa ist nicht mehr Nabel der Welt. Ne? Vielmehr sind es Amerika geworden, die USA und China andererseits, Russland ein wenig, Indien ist eine Weltmacht, die bald, glaube ich, Fortschritte machen wird und so. Ne? Wobei diese Länder natürlich nicht sehr demokratisch eingestellt sind und auch nicht für alle Fortschritt und Wohlstand erlauben. Ne? Aber das Papsttum bedeutet irgendwie ein Leuchtturm für viele, ne? Weil von dort kommen saubere Botschaften im Sinne der Menschenfamilie. Es sind Botschaften, die sich jetzt an alle Menschen, in Klammer gesagt, guten Willens richten. Ne? Und deswegen die Enzyklika über die Brüderlichkeit sagt, wir sollen mehr diese Brüderlichkeit praktizieren, wir sollten uns kennenlernen. Jetzt haben wir die Fähigkeit, die Möglichkeit zu reisen, ne? Und dadurch entstehen Begegnungen, Freundschaften, Kontakte, Zusammenarbeiten, das ist der Weg. Ne? Und wir sollen, sagte immer Papst Franziskus, Handwerker des Friedens werden. Die Politiker sollten die großen Architekten des Friedens sein. Aber wir, einfache Christen oder Menschen guten Willens, sollen Handwerker des Friedens sein. Aber der Friede kommt nur von der Gerechtigkeit, wie schon Prophet Jesaja zu sagen pflegte. Ne? Der Friede ist ein Ergebnis der Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit ist kein Friede möglich. Ne?
Ich weiß von dir, Paulus, du ein großer Fan von Papst Franziskus warst. Bei Papst Johannes Paul II. Da hat es beim Tod geheißen Santo Subito. Da ist tatsächlich in Rekordzeit zum Heiligen der Kirche erklärt worden. Dieser Ruf ist bei Franziskus ausgeblieben. War er dann doch etwas zu außergewöhnlich, eine zu starke Persönlichkeit, der manchmal auch bisschen leicht neben dem Weg getreten ist? Was meinst du?
Dazu würde ich zwei Bemerkungen machen. A, zur Heiligsprechung eines heiligmäßigen Menschen, das wollen wir nicht zur Debatte stellen, bräuchte mehr historische Distanz. Ne? Ich würde niemanden vor 30, 40 Jahren nach dem Tode heilig sprechen. Es braucht eine gewisse, man muss gewisse Spannungen sich legen lassen und so. An zweiter Stelle, glaube ich, Papst Franziskus hat eben so normal mit den Menschen verkehrt, dass er nicht diesen hieratischen Ruf der Heiligkeit um sich hatte. Er hat zum Beispiel, Johannes Paul II. Liebte es, aufgenommen zu werden, wenn er betete, den Rosenkranz und das und jenes. Und das gehört zum Bild, zum normalen Bild der Heiligkeit. Ne? Papst Franziskus ging während der Covid-Zeit am 27. März vor 5 Jahren alleine auf dem Peterplatz, ein bisschen stottern, so, oder? Hinken, alleine vor das Kreuz. Ne? So, diese Zeichen, normale Zeichen und sein Kreuzweg am Kolosseum jedes Jahr am Karfreitag und so weiter. Das waren Botschaften, die irgendwie auch beunruhigt haben, die irgendwie die Gewissen erschüttert haben. Und deswegen hat er sich nie als heiliger Vater dahingestellt, ne? Was im Beginn bei Johannes Paul II. Eher der Fall war. Ne? Und er hat nie die Zeichen der Macht und der Verehrung gewollt, Franziskus. Ne? Man denke an das Bild vor knapp einer Woche, wo er auf dem Rollstuhl mit dem Poncho, mit Hosen durch die Petersbasilika hat sich schieben lassen und so. Ne? Er war zu normal, um sofort als heilig betrachtet zu werden. Aber wir werden sehen, dass seine Botschaften wirklich seine Heiligkeit bezeugen. Er hat das Leben mehrmals riskiert, zum Beispiel zur Zeit der Diktatur in Argentinien, wo er mit den Generale und so weiter verhandeln gegangen ist, damit sie die Kinder der berühmten Mutter von Plaza de Mayo wieder freigeben konnten und so. Der hat sich wirklich engagiert, er hat unermüdlich Reisen gemacht, auch mit seiner Gesundheit, die nicht besonders stark war und so. Deswegen wird man da kommen, heilig bedeutet nicht, weltfremd zu sein, sondern sehr in der Welt eingebettet zu sein und für die Welt da zu sein. Ne? Und das werden auch viele außerhalb der Kirche sagen, ja, er ist eine vorbildliche Gestalt gewesen, ein grundehrlicher Mensch, ein echter Mensch. Und das sind die Eigenschaften eines Heiligen, auch ohne Heiligenschein. Mhm.
Ja, ich glaube, mit diesem wirklich imponierenden Papst, mit wie du ihn jetzt charakterisiert hast, schließe ich das heutige Gespräch. Es ging ja um einige Irrtümer in Bezug auf den Papst, eben die Unfehlbarkeit, Stellvertreter Christi, den direkten Draht zum Gott. Lieber Don Paulo, du hast uns sehr interessante Sachen erzählt, einen wirklich wieder tiefen Einblick in die Theologie und in die Geschichte gegeben. Ich danke dir ganz herzlich für den Besuch hier im Podcast-Studio und wünsche dir weiterhin viel Segen in deinem Wirken.
Danke dir, Martin, und dir auch ein großes Vergeltungsgut für deinen wichtigen Dienst in Fragen um die Kirche.
Kurz und bündig geht es heute beim Evangelium in der Kirche zu. Es besteht aus exakt 5 Sätzen und stellt Jesus als den Hirten vor, auf dessen Stimme die Schafe hören. Er gibt ihnen ewiges Leben, sie werden niemals zugrunde gehen. So lautet das Versprechen in dieser kurzen Rede aus dem Johannesevangelium. Es ist also ein Text wie eine Schlagzeile, wie ein WhatsApp, ein schnelles Posting. Das Problem dabei ist, es ist kurz, aber nicht unbedingt gut. Man weiß zwar in groben Umrissen, worum es geht und was gemeint ist, aber da stehen die Lesenden und Zuhörenden doch irgendwie mit einer halben Meldung da. Dieses Evangelium im Telegram-Stil lässt sich besser verstehen, wenn wir den Text rundherum berücksichtigen, wenn sozusagen der breitere Rahmen um dieses Bild vom Hirten und seinen Schafen betrachtet wird. Diese Bildrede ist nämlich ein Ausschnitt aus dem Streitgespräch, das Jesus im Tempel von Jerusalem führt, und zwar mit den Juden, wie es im Johannesevangelium verallgemeinernd heißt. Sie, die Juden, sind überzeugt, dass Gott allein im Tempel gegenwärtig ist und dass der Mensch dorthin gehen muss, um in Kontakt mit dem Allerhöchsten zu kommen, um Vergebung zu erfahren, um die Quelle des Lebens immer wieder neu zu finden. Ihnen, diesen Juden, widerspricht Jesus. Er tritt auf mit dem Anspruch, dass er allein die Quelle des Lebens ist, dass seine Nähe auch die Nähe zu Gott ist, weil er ja selbst Gott ist. Um also in der Wüste der Welt zu überleben, sollten Menschen ihm folgen und auf ihn hören, wie Schafe, die auf den Hirten angewiesen sind und wissen, dass er sie dorthin führt, wo Weide und Wasser ist. Schafe sind daher im Sinne dieses Evangeliums nicht naive, dumme Tiere, sondern im Gegenteil wahrhaft kluge Wesen. Sie stehen für jene Menschen, die um das tiefe Geheimnis von Gott und der Welt wissen, die erkannt haben, worauf es ankommt und wo sie das wahre Leben finden, nämlich bei ihrem Hirten Jesus. Mit diesem kurzen Gedanken schließt der heutige Podcast und mit einem Gruß an alle Mütter, die heute ihren Tag feiern. Dazu wünsche ich Ihnen allen einen kräftigen Freudenstrahl und weiterhin viel Segen. Und wir hören uns hoffentlich wieder in einer Woche beim Sondertag. Bis dahin, auf Wiederhören.
Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.